Ja, ich möchte euch auch herzlich grüßen heute hier. Und ja, wir wollen uns in der nächsten Minuten beschäftigen mit Jesus und einigen seiner Jünger. Und zwar soll es uns bei Jesus nicht um ihn als Sohn Gottes oder als Gott gehen, auch nicht um sein Erlösungswerk, das haben wir ja auch in der ersten Stunde auch betrachtet, sondern es soll uns bei Jesus als den Menschen Jesus gehen. Wir wollen uns Jesus anschauen, wie er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat und auch einige seiner Jünger, ja klar, sie waren ja auch Menschen, zuerst einmal, und wollen wir mal schauen. Ja, aber dabei, wenn wir jetzt Jesus als Mensch betrachten, ist es natürlich schwierig, das Menschsein Jesu von seiner Gottessohnschaft zu trennen. Das geht natürlich ineinander über, also es ist nicht ganz einfach. Ja, und wir wollen Jesus betrachten von seiner Geburt im Stall, in Bethlehem, bis zu seinem Tod am Kreuz, also seinen Lebensweg. Und dabei soll es uns maßgeblich um seine Eigenschaften gehen, Eigenschaften als Mensch. Ich möchte dazu aus Philipper Kapitel 2, die Verse 6 bis 8 lesen. Da steht, welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde. Und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod. Ja, Jesus lebte auf der Erde unter ganz einfachen Verhältnissen. Und wenn man sich die damalige Zeit so anschaut, das waren wohl auch die meisten Menschen zu dieser Zeit, lebten so wie Jesus mit seiner Familie. Aber zuvor, haben wir ja auch gelesen, hat er die Herrlichkeit und den Reichtum beim Vater verlassen, um für uns Menschen arm zu werden. Er hatte beim Vater alles. Er war reich im Vater. Er hatte alles. Ihm ging es gut, beziehungsweise ja. Und er wurde Mensch, um arm zu werden. Und wir sehen das auch schon, es fängt schon an, wie er auf die Welt gekommen ist. Ja, wie ist er auf die Welt gekommen? Wir kennen alle die Geschichte seiner Geburt. Er ist unter, kann man sagen, ja, sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen in einem Stall zur Welt gekommen. Ich glaube kaum, dass jemand von uns in einem Stall geboren wurde. Also, ja, es gibt sicherlich noch Gegenden auf der Welt, wo vielleicht Kinder unter ähnlichen Bedingungen geboren werden, aber denke mal, unter uns ist es sicherlich nicht so gewesen. Und danach wächst er auch unter sehr einfachen Verhältnissen als Sohn des Zimmermanns Josef und seiner irdischen Mutter, der Maria, zusammen mit 4 Brüdern und einigen Schwestern auf. Aus Markus Kapitel 6, Vers 3: Ist er nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Ja, später lernt er Jesus im Betrieb seines Vaters den Beruf des Zimmermanns. Und er hat sicherlich bis zu seinem öffentlichen Wirken auch dadurch für sich selbst und für seine Familie sorgen können. Er war kein Bettler oder war etwa auf die Hilfe anderer angewiesen. Das war er nicht. Aber er lebte unter einfachen Verhältnissen, ohne Luxus und ohne Überfluss. Jesus kam als Mensch auf die Erde, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Dazu ein paar Bibelstellen. Zunächst Markus Kapitel 10, Vers 45. Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dann noch aus Lukas Kapitel 2, die Verse 46 bis 51. Und es begab sich, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, was er ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Ja, schon als 12-Jähriger im Tempel diente er quasi den Schriftgelehrten. Und auch zu Hause diente er sicherlich seinen Eltern und bestimmt auch seinen Geschwistern. Jesus lebte unter sehr einfachen Verhältnissen und ganz wichtig, er vertraute bei allem immer auf Gott, auf seinen Vater. Das sehen wir auch, als er dann mit circa 30 Jahren in seinen Dienst als Messias bzw. als Christus eintrat. Er hat dafür seine Familie, seine Arbeit und sein Zuhause verlassen. Und er hatte außer seiner Kleidung so gut wie keinen Besitz. Er hatte nicht einmal das Geld für die Tempelsteuer. Aber um keinen Anstoß zu geben, bezahlte er die Steuer, wie wir in Matthäus 17, 24 bis 27 lesen. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Er antwortete, doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was dünkt dich, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Er sagte, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, gehe hin ans Meer und wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du seinen Mund öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib für mich und für dich. Jesus war niemand etwas schuldig. Die Frage, wie sieht es da oftmals bei uns vielleicht aus? Wie wir dann auch weiter in Matthäus Kapitel 8, Vers 19 bis 20 lesen können, hatte Jesus auch keine Herberge oder Unterkunft auf seinen Reisen durch das Land, also keine feste oder geplante Unterkunft. Er ist natürlich schon untergekommen, komme ich gleich drauf, aber er hatte so keine Bleibe in diesem Sinne. Das lesen wir auch in Matthäus 8, Vers 19 und 20. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ja, und er ist in circa 3 Jahren seines Wirkens, ist er mehrmals durch Israel gezogen. Also ziemlich durchs ganze Land, kann man nachlesen. Und er und seine Jünger hatten auch nicht das Geld, sie hatten schon Geld, natürlich, sie haben zu essen gekauft und so weiter, aber sie hatten nicht das Geld, etwa im Übertragen sie in irgendwelchen Hotels oder irgendwas zu übernachten auf ihren Reisen. Wobei Jesus und seine Jünger aber schon auch die Habe und die Gastfreundschaft von anderen angenommen haben. Dazu ein paar Stellen aus Lukas 10, Vers 38. Als sie aber weiterreisten, kam er in ein Dorf, ein Weib aber namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Matthäus 27, Vers 55. Es waren aber daselbst viele Frauen, die von ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Johannes 12, Vers 1 und 2. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, welchen Jesus von den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber, war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Ja, es ist sicherlich gut und richtig, ein Zuhause zu haben und auch finanziell und versicherungstechnisch abgesichert zu sein. Das sind wir alle, denke ich mal. Aber wo müssen wir dann noch auf Gott vertrauen, ist dann die Frage. Ne? Es ist ja alles geregelt. Und obwohl wir eigentlich alles haben, sind wir doch trotzdem oft unzufrieden und sind oft schnell am Meckern. Und deswegen wäre es vielleicht manchmal oder auch öfters gut, wenn wir bescheidener wären und dankbar wären für das, was wir haben. Da kann uns Jesus sicherlich ein sehr großes Vorbild sein. Wir sind da auch zu diesem Beispiel oder zu dieser Sache so Gedanken gekommen, wie das ist, wie das gegangen ist. Man kann es sicherlich heute, ja, sicherlich gibt es so Unternehmungen, wo man irgendwo sagt, ich gehe jetzt mal in die Wildnis und lass mal alles auf mich zukommen, mehrere Tage irgendwie oder so. Das muss man nicht machen, kann man machen, aber ja, vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal was Ähnliches gemacht, vielleicht mehrere Tageswanderungen gemacht oder mit dem Fahrrad irgendwo, also jetzt nicht mit dem Auto. Ne? Und wenn man so zu Fuß oder mit dem Fahrrad vielleicht irgendwo mehrtägig unterwegs ist, weiß man, kann man ja das nicht so planen, wo man vielleicht dahin kommt und so. Und ja, ich durfte das auch erleben, so in meiner Studienzeit haben wir mehrwöchige Fahrradtouren gemacht und jetzt erst wieder ein paar Tage unterwegs gewesen. Und ja, es ist wunderbar, was man dann auch erleben darf und wie man in so einer Situation, in manchen Situationen auch die Führung Gottes erfahren kann. Und möchte es als Zeugnis so an der Stelle geben. Waren wir auch unterwegs und sind da in der Schweiz gewesen, in einem Ort, und wollten da eigentlich mal noch das Zelt dabei und so, ne? Und wollten zelten, aber das Wetter war nicht zum Zelten. Und wollten auch nicht irgendwo jetzt einfach in ein Hotel. Klar, wir hatten natürlich unsere Kreditkarte dabei und alles. Ich meine, ist alles möglich, aber ja. Und da haben wir eine Frau kennengelernt, haben uns halt durchgefragt, wo wir da irgendwie zelten können oder übernachten können und so. Und die hat uns spontan eingeladen zu sich. Ja, zu sich nach Hause hat sie uns eingeladen. Und ja, wir wollten der noch was geben, aber gesagt, wenn ihr mir was geben wollt, könnt ihr gleich wieder gehen. Ne? Also die wollte nichts haben. Ne? Hat uns da bewirtet und alles. Also ja, und dann sind wir auch ein bisschen ins Gespräch gekommen, durfte auch ein Zeugnis sagen. Ja, sie war aber interessanterweise keine Christin. Ne? Also sie sagt, sie vertraut auf Natur, ne? Und so weiter. Aber gut, trotz allem, einfach, denke ich mal, kann man das auch in unserer technisierten und ja perfekten oder durchgeplanten Welt vielleicht auch manchmal noch erleben, wie Gott einen leitet und führt. Ja? Und vielleicht ist auch wichtig und gut, wenn man vielleicht öfters mal auch sich, ja, nicht auf ein Abenteuer, will ich das jetzt nicht nennen, aber bestimmt, also möchte ich einfach so sagen, mehr auf Gott einlässt, ja, mehr auf Gott, ja, vertraut und ihm die Dinge auch so hinlegt. Ja, Jesus war auch friedfertig, er war der Friedefürst genannt, voller Liebe und Barmherzigkeit und Gnade. Jesus war allezeit hilfsbereit und nahm sich jederzeit der Schwachen an. Er hat keinen abgewiesen, der mit ehrlichem Herzen zu ihm kam und ihm um Hilfe gebeten hat. Und er hatte ein inniges Mitgefühl. Das sehen wir, denke ich mal, besonders auch an der Situation. Ich möchte nur eine Situation herausgreifen, an der Krankheit und am Tod des Freundes Lazarus. Ich möchte da nur ein paar Verse. Johannes Kapitel 11, Vers 32. Als Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als dann Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, ergrimmte er im Geist und wurde bewegt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen nun zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden: Seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche aber von ihnen sprachen: Konnte der, welcher dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht machen, dass auch dieser nicht stürbe? Ja, es ist hier nur ein Beispiel. Es gibt sicherlich noch ganz viele Beispiele, wie Jesus auch seinen Frieden, seine Barmherzigkeit, seine Gnade den Menschen mitgeteilt hat. Und Jesus versteht die Menschen und kann sich in jeden auch hineinversetzen. Das können wir sicherlich nicht so wie Jesus. Jesus konnte ja, ich sag mal, Gedanken lesen oder in die Herzen reinschauen. Das können wir natürlich so nicht. Aber was wir können, auch wenn wir uns führen lassen von ihm, durch seine Leitung auch ein Stück weit abspüren den Menschen, indem wir, was sie bewegt, indem wir uns Zeit für sie nehmen und vielleicht doch irgendwo zu versuchen, uns in unseren Nächsten, wäre dann wieder die nächste Frage, auch wer sind denn unsere Nächsten, eben ja zunächst mal sicherlich unsere Familienangehörigen, wir als Geschwister in der Gemeinde, in der Schule, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Und da ist es doch wichtig, dass wir offene Ohren, offene Augen haben für die Bedürfnisse, für die Sorgen und dass wir versuchen, sie zu verstehen und dann auch ihnen helfen können. Ja, das ist, denke ich mal, immer der Fokus, der uns da bewegen soll. Dann war Jesus der vollkommene Herr und Meister, aber gleichzeitig war er auch der vollkommene Diener. Und man könnte jetzt denken, das ist irgendwo ein Widerspruch. Wie passt das zusammen? Ja, Meister, Herr und Diener. Jesus selbst war der Meister, der Lehrer. Und doch hat er den Jüngern die Füße gewaschen. Das lesen wir in Johannes 3, Verse 2 bis 15. Er hat uns damit ein Beispiel hinterlassen, wie wir miteinander umgehen sollen. Wir können und sollen in der Gemeinde, in der Familie, in der Schule, im Berufsleben und so weiter als älteste Väter, Lehrer, als Abteilungsleiter führende und leitende Aufgaben übernehmen. Aber wir sollten dabei nie über unsere in Anführungszeichen Untergebenen oder ich würde besser sagen, die uns anvertrauten, sind ja unsere, wir haben ja, wenn ich jetzt Familie denke oder auch Gemeindeälteste, sie sind uns anvertraute Menschen, die sind uns anvertraut, also niemals über sie herrschen, sondern wir sollen ihnen immer auch dienen. Daher sollten wir immer das Beste für sie wollen und sollen sie so behandeln, wie wir behandelt werden wollen von ihnen, nämlich mit Liebe, mit Achtung, mit Freundlichkeit. Und dabei ist es auch wichtig, niemals den eigenen Vorteil, also aus der Situation oder aus der Position heraus zu nutzen zu wollen oder die Position zu eigenen Gunsten auszunutzen. Da liegen wir auch immer in Gefahr oder ist immer eine Versuchung. Sondern wir sollen immer das Wohl des anderen im Blick haben. Sogar vielleicht eher unsere Position für den Nächsten einsetzen, aufs Spiel setzen. Das sehen wir auch an Jesus. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und wir sollen auch wie Jesus gute Hirten sein. Ein letzter Punkt, was Jesus ausmachte, sicherlich gibt es, vielleicht ist es auch unvollständig, noch mehr, aber was ich jetzt hier so von den Gedanken aufgeschrieben habe, Jesus war alle Zeit ehrlich, authentisch. Ja, er war immer wahrhaftig, er war echt, er hat sich nicht verstellt. Er hat immer bekannt, wer er ist, wo er herkommt und wohin er geht. Und was für einen Auftrag er auf Erden hat, auch wenn es die Menschen und auch seine Jünger nicht verstanden haben. Wie sieht's da bei uns aus? Wie oft verstellen wir uns und wollen nicht erkannt werden? Oder wir geben vor, etwas anderes zu sein, als wir sind, um einen Vorteil zu haben oder ja irgendwie aus einer Situation rauszukommen. Oder ja, aber das war nicht so bei Jesus. Er war immer ehrlich und authentisch. Aus diesem, was wir jetzt betrachtet haben, könnte man ein Fazit ziehen. Jesus war, in Anführungszeichen, der perfekte oder der vollkommene Mensch, wie ihn sich Gott vorgestellt hat. Und wenn wir jetzt nun das Leben Jesu sehen und mit unserem eigenen Leben vergleichen, dann müssten wir eigentlich resignieren und ja ehrlich bekennen, das werden wir nie erreichen. Aber halt, es gibt Hoffnung. Gott möchte uns verändern. Und er hat uns Jesus, den Mensch Jesus, als größtes und bestes Vorbild hinterlassen. Aber die Frage steht nun, wie kann das gehen? Wie kann das funktionieren? Und dazu möchte ich im zweiten Teil noch drei Jünger betrachten. Nämlich die Jünger waren ja, sage ich mal, ganz normale Menschen, wie du und ich. Sie kamen ja aus allen Schichten. Ne? Es waren Fischer, es waren Zöllner, es waren aus verschiedensten Gesellschaftsschichten, hat Jesus seine Jünger mit ganz verschiedenen Charakteren. Aber was sie alle ausmachte, sie haben sich von Jesus verändern lassen. Dazu Matthäus Kapitel 10, Verse 1 bis 4. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste, Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Lebäus, zubenannt Thaddäus. Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, welcher ihn verriet. Ich möchte hier drei Persönlichkeiten rausgreifen. Zunächst mal den Simon Petrus, also den Petrus, den Fischer, dann den Jünger Johannes und Matthäus, den Zöllner. Zunächst zu Petrus. Da lesen wir über ihn in Lukas 5, ab Vers 1. Es begab sich aber, als das Volk sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da trat er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Menge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufhörte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Höhe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, aber ihre Netze zerrissen. Da winkten sie den Gefährten, die am anderen Ufer waren, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken kam ihn an und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie getan hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gehilfen waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Was macht nun den Petrus hier aus? Er hatte insbesondere ein bußfertiges Herz. Das ist also der erste Schritt, um sich umgestalten zu lassen, um sich zu verändern zu lassen. Er kannte in der Größe Jesus seine sündige Natur und tat Buße und ließ sich, nachdem ihm Jesus Mut machte, ihn aufrichtete, ließ er sich ganz in seinen Dienst stellen. Petrus lernte dann im Laufe der Zeit seinen Lehrer immer besser kennen und verstand, dass dieser der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er hat es erkannt, er hat es ja auch bekannt. Dies bekannte er glücklich vor den anderen Jüngern. Doch auch in seiner vorschnellen und manchmal unüberlegten Art enttäuschte er den Herrn auch oft. Wir denken an die Geschichte, wo Petrus in Gethsemane das Schwert zückt und dem Knecht des hohen Priesters das Ohr abschlägt. Wie reagiert Jesus drauf? Steckt dein Schwert in die Scheide? Meinst du nicht, ich könnte mir nicht vom Vater 12 Legionen Engeln schicken lassen, die mich hier verteidigen? Und ich habe das auch in der Predigt gehört letzten Sonntag. Ein Stück weit sind auch ein paar Gedanken so aus einer Predigt raus, die ich auch letzten Sonntag an mich so bewegt hat, gehört habe. Und zwar, wie viel waren das denn? Weiß jemand, wie groß eine römische Legion war? Wie viel Mann das waren? Das waren, ich habe mal recherchiert, zwischen 3.000 und 6.000 Soldaten, also zu Fuß, plus 120 Reiter. Und wenn man das mal 12 nimmt, da kommen wir auf eine Zahl zwischen 40.000 und 75.000 Mann. Ja. Und wenn man sich das als Engelsheer vorstellt, ne, Engel sind ja nicht hier, was man immer so an Weihnachten sieht, diese kleinen Kinder da mit Flügeln und so weiter, sondern Engel sind mächtige Wesen, ne, die ausgesandt sind, natürlich haben ja Jesus gedient und auch ausgesandt sind, uns oder den Menschen, dienstbare Geister, Gott und den Menschen zu dienen. Also schon gewaltig, ne? Das nur so hat mich so beeindruckt, einfach das mal zu recherchieren und sich anzuschauen. Ja, am traurigsten war aber der Herr Jesus sicherlich auch darüber, dass Petrus ihn, bevor er gekreuzigt wurde, dreimal verleugnet hat. In Lukas 22, die Verse 54 bis 62, können wir das auch lesen. Aber nach der Auferstehung des Herrn Jesus bereinigte Petrus seine Schuld unter vier Augen mit Jesus und wurde auch von den anderen Jüngern, von dem Herrn, wieder in seinen Dienst gestellt. Das kann man dann auch lesen in Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Und dort wird ja auch angedeutet, eben, dass Petrus ja ganz andere Wege gehen wird, wie er jetzt denkt oder bestimmt, sondern das heißt ja auch, es wird ihn ein anderer führen. Also er meint natürlich sich selber, den Geist Gottes. Und auch deutet auch hin, wie er sterben wird, beziehungsweise sein Ende. Und dann lesen wir auch in der Apostelgeschichte, lesen wir auch sehr viel über den Petrus, wie er sein Leben für den Herrn und für die Gemeinde eingesetzt hat. Nur am Rande, er wurde ja auch für den Herrn geschlagen, ins Gefängnis geworfen. Er schrieb aber auch wohl den ersten und den zweiten Petrusbrief. Und nach entsprechender Überlieferung, steht jetzt so nicht in der Schrift, ist er wohl in Rom als Märtyrer für den Herrn Jesus auch hingerichtet worden. Also wir sehen hier, der Herr oder Gott hat Petrus entsprechend auch verändert. Ja, zum Johannes. Der Johannes, der war wohl einer der Jüngsten im Kreis der Jünger. Er hatte eine ganz besondere Beziehung zu Jesus und er war auch der einzigste Jünger, der am Kreuz stand. Aber trotzdem hatte Johannes natürlich auch Fehler. Jesus nennt ihn einmal Sohn des Donners. Und zwar in der Situation, als eine Stadt der Samariter, als sie den Herrn Jesus nicht annehmen wollten oder aufnehmen wollten, dann wollte Johannes, dass Feuer vom Himmel regnet und die Stadt vernichtet werden sollte. Ne? Aber der Herr Jesus macht ihm klar, dass es jetzt und derzeit, ich denke bis heute ist es so, um Gnade und Vergebung geht und nicht um Gericht. Und später in Markus Kapitel 10, Verse 35 bis 40, dort verleitet dem Johannes eine besonders enge Beziehung zum Herrn, den Wunsch, sich einen Platz zur Seite des Herrn im Reich Gottes reservieren zu lassen. Das ist so auch eine menschliche Art, Mensch, hier, da möchte ich dabei sein, da möchte ich hier direkt auch im Himmel neben meinem Herrn sitzen oder sein. Aber auch hier wird er entsprechend zurechtgewiesen und er sollte ja nicht die Ehre und Anerkennung für sich begehren, sondern einfach Jesus Christus nachfolgen und ihm dienen. Und auch nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus war der Johannes eine wichtige Stütze für die Gläubigen. Das kann man alles nachlesen, auch in der Apostelgeschichte. Er war sogar bereit, für Jesus in die Verbannung zu gehen. Und dort in der Verbannung hat ihn aber auch der Herr gesegnet. Er bekommt ja eine Schau auf die Weltgeschichte, auf die Zukunft. Wir kennen die Geschichte alle. Und daraus ist ja das Buch der Offenbarung entstanden. Er durfte das niederschreiben und uns hinterlassen. Und weiterhin sind wohl auch die drei Johannesbriefe von ihm. Zum Schluss noch zum Matthäus, dem Zöllner. Dort lesen wir in Matthäus ab Kapitel 9, in den Versen 9 bis 13. Ich möchte hier nur zitieren. Wir lesen da die Geschichte, wie Matthäus berufen wird, wie Jesus zu ihm am Zollhaus vorbeikommt und ihn kennenlernt, beziehungsweise ihn dann auch in seinen Dienst ruft. Und Matthäus ist ja sofort bereit, auch Jesus nachzufolgen. Und was auch noch sehr schön ist gleich, was wir lesen dort, er lädt ihn gleich nach zu Hause ein, in sein Haus. Und was macht er noch? Er lädt noch seine ganzen Arbeitskollegen, seine Zöllner und auch viele Sünder steht dort ein, um mit ihnen zu essen und sie zu beherbergen. Und was geschieht dann? Die Pharisäer sahen das alles und sie waren murrten drüber. Und Jesus sagt dann, als er es hörte, die Starken bedürfen nicht des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das sei. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, dann bei Matthäus fällt noch auf, oder ist bemerkenswert, er ist der Einzige, der ein Stück weit über seine Herkunft schreibt, sich selber beschreibt quasi in der Bibel. Er bekennt, wo er herkommt, dass er eben ein Israelit, ein Angestellter der römischen Besatzungsmacht gewesen ist und als Zöllner und Steuereintreiber gearbeitet hat. Er war sicherlich durch seine Tätigkeit sehr wohlhabend. Können wir vielleicht ein Stück weit ablesen. Er hatte wohl ein größeres Haus, also ihm ging es wohl sehr gut, weil sonst hätte er nicht so viele einladen können zu sich nach Hause, also er muss schon Platz gehabt haben und war sicherlich nicht unter einfachen Verhältnissen. Aber dadurch, dass er ein Handlanger der Römer war, war er bei seinen Landsleuten verhasst. Er war verachtet und ausgegrenzt. Doch er durfte die Liebe des Herrn erleben, die sich auch zu den Verachteten herabneigt. Und dann eben zu Hause, wo er sie einlädt alle, ist sehr schön, Matthäus, er kann nicht schweigen. Er kann das nicht für sich behalten. Er lädt die alle ein und sie sollen alle den Herrn Jesus kennenlernen. Und was gleich bewirkt es an ihm, er freut sich darüber, über jeden, der zu Jesus findet, der gerettet wird. Und ist gastfreundlich dabei, und so habe ich mir auch die Gedanken gemacht, wie ist es bei uns, sind wir, wie ist es da mit unserer Gastfreundschaft, sind wir auch bereit, vielleicht gegen den Unwillen, gegen Verachtung und Spott der Menschen, Jesus zu bezeugen? Der Matthäus hat es erfahren, sie haben ihn verspottet und ja, viele Widersprüche und so weiter, aber wie ist es bei uns, beziehungsweise sind wir auch bereit dazu? Ja, Matthäus ist ein Beweis dafür, dass der Herr Jesus alle Menschen liebt, auch dich und mich, also nicht nur begabte, berühmte und angesehene Persönlichkeiten. Jesus achtet nicht auf die Person oder auf die Stellung, wie wir das oft tun. Ja, wir tun ja oft differenzieren, mit wem wir uns abgeben, mit wem wir uns unterhalten, mit wem wir zugegen sind. Gerade die Verlassenen und Ungeliebten finden bei Jesus Aufnahme, Liebe und ein Zuhause. Und noch weiter, er stellt sie sogar in ihren Dienst und macht sie zu seinen Jüngern. Zum Schluss noch, also, was lernen wir, was können wir so mitnehmen? Bei Jesus kann aus jedem etwas werden, auch, sage ich mal, durch unsere Fehler, durch unsere Menschlichkeit. Jeder bekommt bei Jesus eine Zukunft und findet einen Sinn im Leben. Jeder, egal wo er steht, wer er ist, wo er herkommt. Und was noch obendrauf noch gibt, es gibt noch das ewige Leben, ja, auch noch dazu. Und das ist so ein Vers, der mich immer wieder bewegt, den ich auch gerne immer wieder so zu Hause sage. Und Jesus hat es versprochen. Johannes 14, Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wunderbare Hoffnung und Zuversicht, einmal hier auf dieser Erde, aber auch auf eine wunderbare Ewigkeit bei ihm. Er ist vorausgegangen, er ist uns vorangegangen, er ist schon dort und er hat es versprochen. Und das, was er seinen Jüngern gesagt hat, gilt auch uns. Wir sind ja auch seine Jünger, wenn wir ihm die Ehre geben und ihm nachfolgen und uns bekehrt haben. Er hat uns schon eine Wohnung bereitet. Die gibt es schon. Er hat sie schon, er hat es gesagt. Und er wird kommen und uns zu sich nehmen. Amen.